Und ehrlicherweise, da man selber aus einer anderen Generation kommt, beugt man vielleicht einiges kritischer, als es ist, wo man auch immer wieder sich selbst erden muss und sagen muss, hey, nur weil das in deiner Generation so lief, muss das so nicht richtig sein.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Shift Happens, dem Northern-Tech-Podcast für Transformationshelden und alle, die es werden wollen. Wir sprechen über Beratung, spannende Karrierewege, Höhen und Tiefen und natürlich Transformation. Mein Name ist Christian Kuhs und ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Auf geht's!
Konrad, schön, dass es klappt. Wir sitzen hier bei euch im niegelnagelneuen Hamburger Office. Du bist Partner bei Comis, gehst straff auf die 40 zu. Sieht man dir zwar nicht an, aber es ist so. Und wir haben vor wenigen Tagen festgestellt, dass wir tatsächlich aus demselben Heimatort oder derselben Heimatstadt kommen, was sich erstmal grundsätzlich natürlich sehr sympathisch macht. Aber erzähl du mal, was machst du hier bei Comis? Wer bist du?
Ja, erstmal willkommen, Christian, hier bei uns am Rathausmarkt in Hamburg in unserem Office. Ja, in meiner Rolle als Partner bei Comis habe ich das Wachstum, was wir die letzten Jahre hingelegt haben, auch mitbegleitet. Eine ganz spannende Reise und wir haben da auch noch viel vor. Von daher eine sehr, sehr interessante Entwicklung und für mich immer wieder jedes Jahr aufs Neue spannend und nicht zu vergleichen mit dem Jahr, was wir davor getan haben.
Erzähl mal was zu deinen Anfängen. Also aus Münster hat es dich zum Studium, glaube ich, in eine andere Richtung gezogen. Was war so deine erste Station nach der Schulzeit? Was hast du als erstes gemacht?
Richtig, also mich hat nicht interessiert, was eine schöne Studentenstadt ist, denn das ist Münster, meine Heimatstadt. Danach habe ich mich nicht gerichtet, sondern tatsächlich nach meinen Interessen. Und das war damals die Automobilwirtschaft, war aber auch immer technisch interessiert. Man hat mir immer gesagt, aus dem Elternhaus nahestehen, ich wäre irgendwie so eine Art Optimierungsingenieur, irgendwas in der Richtung. Also ich habe immer so ein bisschen die Verbesserung gesucht und die Technik und fand die Automobilindustrie, die Automobilwirtschaft als führende Wirtschaftszweig hier bei uns dann da auch einfach extrem spannend, was die für eine Vorreiterrolle hatten und habe mich deswegen im Studium dann für den Studiengang als Wirtschaftsingenieurwesen entschieden und geguckt, wo gibt es diese Spezialisierung. Und da gab es damals nur zwei, auch Fachhochschulen nur, an Universitäten immer viel zu allgemein gehalten, zwei Fachhochschulen, die auf das Thema eingegangen sind. Ich habe mich bei der FH Gelsenkirchen, also im Ruhrgebiet, gar nicht so weit entfernt von der bis dato Haustür in Münster, dann entschieden. Da war der Professor Dudenhöfer, den man ja durchaus kennt, ein sehr umtriebiger, und der hat uns im Studium auch wirklich genau das eröffnet, was ich mir davon versprochen hatte. Also sehr, sehr tief und interessante Einblicke.
Jetzt hast du im Umfeld deines Studiums, wenn man so ein bisschen auf deine tatsächlichen Praktikantenstellen guckt, findet man einige bekannte Marken, die, wenn man sich mit Restrukturierung beschäftigt, einem doppelt bekannt sind, nämlich zum Beispiel Wiesmann und Karmann. Die gibt es in der Form heute nicht mehr, bist dann allerdings auch bei BMW und bei Volkswagen gewesen. Sag mal was zu den beiden ersten Praktika, Wiesmann und Karmann. Sind irgendwie coole Unternehmen, mit denen man auch irgendwie Emotionen und tolle Autos verbindet. Das war sicherlich kein Zufall, dass du dann aus Recklinghausen da hingegangen bist.
Nee, genau. Also da, Wiesmann, habe ich mich tatsächlich einfach so beworben, gar nicht über Connections, jetzt über den Professor. Er fand es hinterher total spannend, dass mal jemand zu einem so kleinen Unternehmen geht, das man doch kannte. Aber am Ende war das eine kleine Schmiede. Leider gibt es die heute nicht mehr, aber ein ganz tolles Auto gebaut. Ich bin es einmal auch gefahren.
Bist du?
In der Zeit. Das war ein ganz tolles Erlebnis. Also
wirklich, bisschen schneller als der Polo wahrscheinlich.
Ein bisschen schneller. Habe ich auch die Kupplung ein bisschen mehr geschont, hatte ich noch ein bisschen mehr Respekt. Nein, das war eine sehr lehrreiche Zeit. Die war eher technisch versiert, habe ich in der Montage da mitgebaut. Und zu Karmann, zweiter Punkt, ja, seinerzeit über viele, viele Jahrzehnte Traditionsunternehmen, verlängerte Werkbank für die Automobilindustrie, vor allem für Volkswagen auch. Ich war in der Cabrio-Dachsparte, wo diverse OEMs halt mit den Faltdächern beliefert.
Das war deren Stärke, glaube ich, ne?
Das war auch
Karmann Ghia, den kenne ich irgendwie, das ist ja ein Modell, glaube ich, wo das spezielle Thema war, ne?
Die Faltdach-Thematik. Richtig, genau. Also Faltdach war immer irgendwie was bei denen in der DNA lag und da gab es eine eigene Abteilung und in der habe ich damals dann, ging es um die Montagevorbereitung, wie macht man Produktionsanläufe für neue Modelle, da habe ich damals auch viel gelernt. Und später, dazu kommen wir bestimmt noch später, dann auch da meine Diplomarbeit geschrieben.
Ja. Du bist ja noch weitergezogen dann zu BMW, also einem richtig, richtig großen Unternehmen, die es ja auch noch gibt in der Form und die auch den Wagen, den du damals begleitet hast, glaube ich, ein 7er, in der Produktionsanlaufen. Den produzieren sie heute noch erfolgreich. Was hast du da gemacht?
Genau, also das war für mich dann auch eine strategische Entscheidung, nach der kleinen Hands-on-Schmiede dann hin zum First-Tier-Lieferanten wollte ich unbedingt noch zu einem OEM. Hatte mich damals auch wieder da für den Produktionsanlauf entschieden. Im Werk Dingolfing, dem größten BMW-Werk, habe ich da 7 Monate lang kurz vor Markteinführung die 7er Endmontage mit begleitet. Also die Autos gab es schon, keiner kannte sie. Dort standen sie reihenweise auf dem Band und wir haben sie in der Halle halt mit diversen verschiedenen Fachabteilungen halt versucht fit zu machen für die Markteinführung. Die ganzen Schwächen, die man halt eben logischerweise in der Produktion noch hat, da zu identifizieren, auszumerzen, war auch eine sehr, sehr spannende Zeit für einen jungen Studenten, da direkt in der, in der großen Welt drin war, extremes Sprungbrett und lehrreich, ja.
Und trotzdem bist du zurückgegangen zu Karmann für die Diplomarbeit.
Ja, das ist eine nette kleine Geschichte, genau. Schön, dass du danach nochmal fragst, kann ich mal kurz erzählen, denn es war so, dass die Zeit da wirklich gut war. Jetzt bin ich vielleicht nicht unbedingt so derjenige, der sich im tiefsten Niederbein gesehen hat. Das war auch, schwingte auch mit, warum ich damals dann das Angebot, was ich von dem bekommen habe, ausgeschlagen habe. Denn ich sollte da, wurde dem Werksleiter auch mal vorgestellt, als man sich mal traf, und sollte dann als Führungskräfte Nachwuchsbekommen.
Eine große Ehre wahrscheinlich
damals. Auf jeden Fall. Ja, größtes BMW-Werk, der Werksleiter da, den trifft man jetzt nicht so ganz häufig. Und wurde halt vorgestellt als Praktikant, und irgendwie haben sie mich vorgesehen fürs Führungskräfte-Nachwuchsprogramm. Da war auch kein nichts unterschrieben, aber das war einfach letzten Endes in der Diskussion. Mhm. Und insofern ein Riesensprungbrett, was ich hätte mitnehmen können, sollte da auch meine Diplomarbeit schreiben, habe ich gesagt, nein, das kann ich leider nicht annehmen. Ich stehe im Wort per Handschlag bei Kamen. Die hatten halt das Praktikum bei EA zuerst gefragt.
Ernsthaft deinen Koffer gepackt und bist wieder zurück in Osnabrück.
Ich habe da eine hanseatische Kaufmannsmentalität, auch wenn ich da aus Münster komme. Ist vielleicht nicht ganz der Norden, aber irgendwo auch in der Hansestadt verbunden. So der Gedanke war bei mir drin, Handschlag zählt. Und das war extrem spannend, das Angebot. Trotzdem, ich stand da im Wort und fand das auch richtig so. Und fand das auch durchaus spannender, in einem Mittelständler, der Kamann war ja auch durchaus ein großer Mittelständler, da irgendwo meine Zukunft zu sehen, als jetzt im großen OEM, als im großen Konzern. Das hat mich immer irgendwie mehr gereizt.
Von deiner Diplomarbeitsstelle bist du dann in die Beratung gegangen. Wie kam das?
Genau, also damals war ich während des Studiums engagiert im Verband der Wirtschaftsingenieure. Da gab es eine studentische Vereinigung, die war sehr, sehr umtriebig. Man hat sich vernetzt mit allen Hochschulstandorten, diverse große Konferenzen gemacht. Und dabei bin ich auch immer wieder mit dem Thema Beratung in Berührung gekommen. Auch schon am Rande sogar, damals wusste ich noch nicht, dass es mich wirklich stark am Ende interessieren wird, der Restrukturierungsberatung. Aber ich war da in Kontakt mit einer Beratung, die Prozessverbesserung, Prozessoptimierung in der Automobilindustrie, auch bei den großen OEMs da berät.
P3.
Und P3 heißt sie heute noch. Da war ich dann nach meinem Studium und bin da eingestiegen, habe das Angebot angenommen. Fand das sehr spannend, schon in der Beratung zu sein, weil ich da eben mehr, breiter das verstehe, draufschauen kann, lernen kann und auch mitwirken kann, als wenn ich nur eine Schraube da im Ganzen bin. Und das hat mich sehr, sehr gereizt. Das war auch eine ganz spannende Anfangszeit. Und dann kam die Automobilkrise.
Das war 2009, Anfang 2009.
Genau. Mhm. Studium total darauf ausgerichtet, alle Erfahrungen darauf ausgerichtet. Ja. Und dann kam die große Automobilkrise Anfang 2009. Und komischerweise brauchte man nicht mehr so viele Berater seitens der OEMs. Und dann kam es, dass ich mich mal umgesehen habe, denn offene Stellen damals in der Automobilindustrie waren zeitweise sehr rar.
Ja, du hast das tatsächlich in unserem Telefonat vor einigen Tagen das ist mir runtergegangen wie Öl, deswegen zitiere ich dich, als Königsdisziplin der Managementberatung beschrieben, die Restrukturierung.
Stammt auch nicht von mir, der Begriff, also liest man auch gerne öfters mal.
Ich höre das gerne, das kannst du noch dreimal sagen. erzähl mal, was könnte dafür sprechen, dass es so ist?
Das ist deswegen, glaube ich, so, weil eine Krisensituation, wo wir ja als Restrukturierer beraten, wo wir kommen, eine sehr anspruchsvolle Situation ist. Wir haben Zeitdruck, wir haben auch auf persönlicher Ebene im Management, aber auch im Team, in der zweiten, dritten Ebene haben wir einfach Themen, die man erstmal identifizieren muss, wo sich eben schon längst nicht mehr alle so grün sind, wo auch Schwächen, die dort im Team sind, eher gesehen werden als Stärken. Und das ist eigentlich schade. Denn wie kann man so einen Krach aus dem Dreck ziehen? Man muss einen Lösungsweg finden und dafür muss man Stärken identifizieren. Darauf muss man als Team gemeinsam ziehen. Und wenn man sich dann nur bekämpft hinter den Kulissen, und das ist tatsächlich oft hinter den Kulissen, und das gilt es zu identifizieren, das ist die große Herausforderung. Wenn ich ein Unternehmen habe, was sich im Sinne der Managementberatung strategisch weiterentwickelt, ist das auch eine ganz spannende und wichtige und komplexe Aufgabe. Aber ich habe in der Regel eine gute Stimmung schon im Unternehmen, zumindest weitestgehend, und muss mich nicht so über die Kernursachen ganz in den Tiefen bis hin zur Stakeholder-Krise halt informieren oder was heißt informieren, analysieren, das rausarbeiten.
Ja, vergleichsweise ein bisschen, dass der schönere oder Schönwettersegel-Part im Vergleich zu dem, was man...
Genau, also ich will das gar nicht in Abrede stellen, dass die anderen Disziplinen da, die Managementberatung allgemein, die Königsdisziplin auch ist. Aber für mich zumindest, in meinen Erfahrungen, ist das in der Krisensituation 5 vor 12 und manchmal auch darüber hinaus leider schon, ist es extrem anspruchsvoll, auch aufgrund des Zeitdrucks.
Jetzt hast du gerade so Aspekte wie Stakeholder-Management, Unternehmenskultur und andere Dinge erwähnt, das ist wahrscheinlich nicht das Level gewesen, mit dem du damals dann eingestiegen bist, da wirst du dich mit anderen Fragen beschäftigt haben. Du bist von P3 zu Humis gegangen, war das ein bewusster Weg? Humis war damals, glaube ich, noch, mittlerweile seid ihr 40 Leute, hat sich deutlich entwickelt, aber damals war es, glaube ich, eine Boutique, ja, eine kleine Gruppe. Ja. Da hättest du ja auch zu einem anderen Unternehmen gehen können. Wie ist die Entscheidung zustande gekommen?
Ja, es war durchaus eine bewusste Entscheidung. Ich hatte nämlich tatsächlich auch ein Angebot einer größeren Beratung eines Bewerbers und habe halt für mich abgewogen, was kommt meinem Naturell eigentlich mehr zu. Und das ist auf jeden Fall das Mitwirken, das Mitarbeiten, was man mit Sicherheit bei einem größeren Mitbewerber genauso tun kann. Heutzutage sind wir auch größer. Aber damals hat mich das gereizt, direkt da an der Front auch intensivst mit dabei zu sein, weil wir halt bei Comis damals die Gründungspartner plus die ersten Mitarbeiter halt noch ein kleines Team waren.
Und davon habe ich mich Wie viele wart ihr?
Wir waren damals 6 Gründungspartner und noch 2 weitere Mitarbeiter, also kleiner 10.
Ja.
Und das war
sehr familiär.
Sehr familiär, genau. Man kannte sich, man hat in Projekten viel zusammengearbeitet. Funktionierte auch viel einfach von über Mund zu Mund und direkte Kommunikation. Und das war damals wirklich sehr familiär.
Wie hat sich deine Arbeit, mittlerweile bist du Partner hier bei Comis, wie hat sich deine Arbeit seither verändert?
Meine Arbeit hat sich sehr verändert, also aus 2 Gründen. Einmal, weil wir als Comis deutlich gewachsen sind, deutlich breiter aufgestellt sind als damals. Heutzutage auch im Bereich der Verfahrensbegleitung, also rund um die unterschiedlichen Arten der Insolvenzverfahren. Künftig werden wir da ja noch durch den Staruk auch noch spannende Entwicklungen bekommen, dass wir uns da breiter aufgestellt haben. M&A ist auch mittlerweile als starkes Geschäftsfeld schon seit vielen Jahren jetzt mit dazu gekommen. Also sehr breitere Themen, als wir das früher zu meiner Anfangszeit noch hatten. Und das andere ist natürlich, dass meine persönliche Arbeit einfach auch eine andere geworden ist. Früher eben ganz klassisch auch die Zahlen aufbereitet, analysiert, Planungen. Das tut man heute immer noch, aber natürlich auf eine andere Art und Weise und macht das im Team und führt vor allem dieses Team, arbeitet an der strategischen Entwicklung von Comis mit, baut die Geschäftsfelder mit auf, Standardisierung, also gerade jetzt, wo wir auch so gewachsen sind die letzten Jahre, ist das natürlich ein ganz wichtiges Thema, dass wir hier uns weiterentwickeln und nicht stehen bleiben. Und das gilt eigentlich für alle Unternehmen, wie für unsere Kunden gilt das auch für uns.
Genauso für euch auch, ja. Gab es Sachen, die ihr in den letzten Jahren gemacht habt? Das sind jetzt 11 Jahre seit deinem Einstieg vergangen, wo du sagst, die machen wir heute nicht mehr, würden wir auch nicht normal machen?
Oh, das ist eine interessante Frage. Natürlich macht man irgendwo in einem Projekt, biegt man mal falsch ab und muss dann wieder zurück auf den richtigen Pfad und daraus muss man auch lernen, natürlich. Und sagen, beim nächsten Mal biegen wir vielleicht nicht falsch ab, weil wir jetzt gelernt haben, dass die Abbiegung halt nicht die richtige war. Ich würde aber nicht sagen, dass wir grundsätzlich irgendetwas falsch gemacht haben, Themen bearbeitet haben, die wir so heute nicht mehr machen. Man versucht natürlich mal das eine oder andere, aber ich finde das nicht falsch, sondern man muss sich auch ausprobieren, auch in der Mannschaft ausprobieren, aber auch als Unternehmen mit Geschäftsfeldern, strategischen Themen ausprobieren, wo man dann mal für sich feststellt, wir haben es wenigstens versucht, Erkenntnis, für uns ist es nicht der richtige Part, nicht der richtige Weg, passt nicht ganz zu unserem Geschäftsmodell. Das finde ich grundsätzlich nicht falsch, das würde ich auch jedem unserer Kunden raten, unserer Mittelständler raten, Mut auszuprobieren und nicht die ganze Zeit darüber nachzudenken, was könnte sein, wenn, und analysieren und am Ende ist der Zug abgefahren.
Ja, das bringt mich auf das Stichwort Fehlerkultur, eine Sache, die uns bei Nordentech im jungen Unternehmen sehr beschäftigt. Ist das eine Sache, die du bei deinen Kunden ebenfalls siehst? Gibt es Kunden, die da viel ausprobieren, während andere vielleicht sich eher zurückhalten?
Das merkt man schon, dass es Kunden gibt, die vom Mindset einfach das in der Unternehmenskultur schon verankert haben oder eben grundsätzlich das Management sagt, ja, wir haben verstanden, wir haben ganz viel falsch gemacht, wir haben verstanden, dass wir hinten dran sind, wir sind jetzt zu allem bereit, für alles offen, helft uns mal, weil wir wissen nicht wie und wir haben vielleicht auch die Ideen nicht, müssen Kreativprozess reinkommen und im Zweifel haben sie auch noch nicht alle Schwachstellen erkannt, aber die sind halt sehr offen und auch selbstkritisch. Und das andere Thema ist halt, das erlebt man im Mittelstand, das erlebt man aber auch im größeren Mittelstand bei Fremdgeschäften, aber häufiger natürlich bei inhabergeführten Mittelständlern, die einfach seit Jahrzehnten in eine Richtung marschieren und dann haben sich vielleicht mal neue Möglichkeiten ergeben, dann ist es spannender, größer geworden, man hat sich vielleicht auch verzettelt, aber man ist immer der Meinung, dass man grundsätzlich auf dem richtigen Pfad ist und selber alles getan hat dafür und auch das nicht hätte besser laufen können. So, und die Probleme sind dann eher von außen halt jetzt mal zeitweise herangetragene Probleme, die werden sich schon irgendwie wieder lösen. Und bei solchen Fällen merkt man einfach, dass da eine gewisse Beratungsresistenz schon vom ersten Tag an da ist. Und das sind eigentlich die Fälle, die noch herausfordernder sind, die auch nicht immer Spaß machen, muss man auch zugeben, denn wenn man nicht gehört wird und immer nur kämpfen muss und nicht weiterkommt, nur in Tippelschritten, ist das natürlich nicht befriedigend, aber auch denen helfen wir sehr gerne.
Ja, vor allem dem muss geholfen werden.
Dem muss geholfen werden. Ja. Man kann nicht allen helfen, das muss man auch so sehen. Also wir sind Berater, unser Rat zählt und das aus der Erfahrung heraus, aus dem, was wir für den jeweiligen Kunden dann auch individuell analysieren. Das ist ein Ratschlag. Wir helfen auch gerne dann, wenn dieser Ratschlag gehört wird, auch diesen Ratschlag mit umzusetzen, selbstverständlich. Aber wir sind nicht das Unternehmen und wir sind am Ende nicht diejenigen, die hier für, sagen wir mal, am Ende zumindest für den Gesellschafter, wir können den Fremdgeschäftsführer überstimmen, wir können auch den Inhaber-Geschäftsführer überstimmen, wenn wir der Meinung sind, auch im Sinne der Gläubiger, der Stakeholder, dass da Schwachpunkte sind, dass das vielleicht nicht der richtige Weg ist. Die Entscheidung müssen trotzdem andere treffen. Wir können nur Transparenz herstellen, offenlegen. Wir treffen die Entscheidung nicht. Die Entscheidung treffen die Gläubiger und Gesellschafter.
Ja. Ja. Du bist jetzt eben nochmal zum Thema Stakeholder-Management zurückgekommen. Das ist ja ein ganz zentraler Aspekt im Restrukturierungsbereich, wahrscheinlich auch in anderen Projekten. Also das Management der unterschiedlichen Beteiligten dort bringt mich so ein bisschen zurück zu deiner Entwicklung als persönlicher, als Berater selbst, als Person. Wir haben eben über das Leistungsportfolio gesprochen, auf dich bezogen. Am Anfang war es vielleicht Number-Crunching, Hands-on-Arbeit beim Kunden. Wenn du das mit heute vergleichst, was machst du heute, was du vor 11 Jahren zum Einstieg nicht gemacht hast?
Viel. Das kann man eigentlich mit einem Wort umschreiben. Viel mehr als damals. Ich glaube, das liegt auch in der Natur der Sache. Das würde jeder von seinem Karriereweg halt behaupten, dass man nach 10 Jahren, nach 11 Jahren jetzt in meinem Fall halt weiter ist als am Anfang. Und in weiteren 10 Jahren, 11 Jahren wird das wieder so sein, dass ich sage, Mensch, eine ganz andere Tätigkeit als heute noch. Aber das liegt auch, wie gesagt, das hatte ich vorhin schon ausgeführt, an dem Thema Wachstum. Bei uns natürlich haben sich allgemein natürlich mehr Aufgaben ergeben, aber es liegt auch natürlich an der Rolle als Partnergesellschafter.
Wenn man ein paar Beispiele, wenn du sagst, also am Anfang, ganz klassisch, hast du Number Crunching, Excel-Arbeit, PowerPoint-Arbeit und dann kommen wahrscheinlich Führungsaufgaben, Kommunikationsaufgaben.
Richtig.
Andere Dinge.
Genau, also neben der strategischen Weiterentwicklung im Partnerkreis, Gesellschafterkreis, wo wir auch immer unser Team mit einbinden, ist das natürlich logischerweise die Einstellungspolitik. Ich führe nicht unbedingt jedes Gespräch selber, dafür sind wir auch mehrere Partner, eine HR-Managerin. Trotzdem ist man natürlich in der Personalauswahl stark mit drin. Man ist in der Personalführung sowieso, nicht nur in den Projekten, sondern allgemein extrem stark eingebunden, muss die Richtung vorgeben, muss aber auch letzten Endes auch die einzelnen Berater in ihren Karrierewegen auch beleuchten. Das kann weder die HR-Managerin alleine, unsere Mirja Rupprecht, noch können wir auf Partnerebene das alleine oder jeder Einzelne kann das alleine. Das ist ja immer ein Gesamtgefüge aus allen Beteiligten und das ist ein ganz wichtiger Punkt, Personalführung, denn wir sind Berater und Berater lebt von den Köpfen, das Beratungsgeschäft. Die Köpfe beraten.
Das ist Kunden, Produktionsmittel das Nummer eins.
Genau, das ist so. Und das ist unser Kapital. Und da müssen wir gemeinsam an einen Weg, der für alle eben ein Karriereweg ist, der einfach passt.
Und das hat sich wahrscheinlich verändert in den letzten Jahren. Oder? Wenn du mal guckst, also ich habe zumindest, kann mich an viele Termine, viele Gespräche erinnern, noch zu KPMG-Zeiten, wo gerade ältere Berater sich so ein bisschen schwer tun mit den Youngsters, die da kommen, die vielleicht die Hotelnacht gar nicht mehr so toll finden und am liebsten eigentlich aus dem Büro arbeiten würden und dann auch durchaus um 18 Uhr mal gehen wollen, die Generation Y oder auch mittlerweile schon die Z. Wie ist das bei euch, der Mix?
Also wir haben damit nie so ein Problem, weil wir nicht die klassische Beratung waren und deswegen auch immer noch nicht sind und auch nie werden wollen, wo wir sagen, bei uns müssen alle montags, morgens, sonntags ins Flugzeug steigen. Macht jetzt sowieso in der Corona-Zeit kaum einer, da hat sich das auch ein bisschen
von selbst
verändert. Aber wir waren vorher schon anders unterwegs. Das heißt nicht, dass wir nicht zum Mandanten reisen, fliegen. Das ist ein ganz wichtiges Argument, dass wir auch vor Ort sind. Aber des Vorortseins wegen einfach nur, weil es halt Usus ist und weil so man unterwegs ist und so seine Woche füllt, das halten wir für grundsätzlich falsch. Wir sind dann vor Ort, wenn es Sinn ergibt. Und man muss auch gerade in Restrukturierungsprojekten vor Ort sein, um auch ein bisschen vom Flurfunk mitzubekommen. Das geht einfach auch in Videocalls ein bisschen schwieriger. Aber wir sind einfach, unsere Kollegen sind einfach sehr flexibel unterwegs, gestalten da den Tagesablauf und auch den Wochenplan selbst. Das Einzige, was zählt, ist, wir müssen unsere Projekte gut entwickeln, gut auch in dem von, wir müssen einen Schritt weiter sein, als wir das noch von einem Jahr waren und damit auch unseren Kunden immer wieder einen Schritt weiter helfen. Also der Anspruch ist schon da, dass wir gemeinsam diese Flexibilität auch in einen Output ummünzen. Und jeder bei uns ist wie gesagt, eigenverantwortlich seine Gestaltung. Wir helfen jedem auf dem Karriereweg, wir helfen jedem in der Entwicklung, wir helfen jedem im Projekt. Wir haben natürlich ganz klassische Projektstrukturen, aber bitte nicht einfach nur zum Kunden fahren, sich ins Büro setzen und gucken, was der Tag so bringt. Also das muss Sinn und Verstand haben.
Ich komme nochmal im Kontrast zu den vielleicht erfahreneren Mitarbeitern auf die jungen Kolleginnen und Kollegen zu sprechen, die Generation Y oder auch Sie. Ich glaube, das ist ein Thema, was viele Berater beschäftigt. Was sind Vor- oder auch Nachteile aus deiner Sicht, wenn man auf diese jungen Kollegen guckt? Was gefällt dir besonders gut oder womit tust du dich vielleicht auch ein bisschen schwer?
Tja, das ist eine sehr, sehr komplexe Frage. Weil
jetzt musst du aufpassen, wie du dich hier äußerst.
Ja, ne? Ja, genau, das ist auch ein Argument. Und ehrlicherweise, da man selber aus einer anderen Generation kommt, beugt man vielleicht einiges kritischer, als es ist, wo man auch immer wieder sich selbst erden muss und sagen muss, hey, nur weil das in deiner Generation so lief, muss das so nicht richtig sein. Ne? Und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, da nicht sagen, ja, so wie die denken, leben ist irgendwie per se schlecht, weil wir früher über andere Wege mehr Leistung erbringen konnten oder schneller an Ziele, was auch immer. Das ist ja total der falsche Ansatz. Es ist sehr wertvoll für uns, dass wir so unterschiedlich denkende Leute haben. Wir sprachen gerade über unterschiedliche Expertisen. Jetzt sprechen wir über unterschiedliche Grundhaltungen.
Mindsets.
Und Mindsets, genau, das halte ich für einen sehr wichtigen Aspekt der Verschiedenheit. Deswegen will ich das gar nicht jetzt kritisch beäugen. Ich würde vielleicht eher sagen, die Vorteile, die wir da sehen, dass man da mehr über den Tellerrand schaut, dass man auch mehr, ich sag mal, konsumiert an unterschiedlichen Dingen, die über soziale Netzwerke, Sachen, wo man mal was hört. Kritisch kann man dann, ich wollte es eigentlich nicht sagen, aber kritisch kann man vielleicht dann auch deuten, dass man die Bereitschaft, da irgendwie dann nochmal in die Tiefe zu gehen und das komplett aufzuarbeiten, aufgrund des großen Traffics, der da einfach stattfindet, prasselt so viel auf einen ein, man kann so viel konsumieren, so viel aufsaugen.
Viele Optionen noch einfach.
Da muss man einfach auch sagen, so, was denn jetzt davon und wo gehe ich tief rein? So, das will ich jetzt gar nicht als Kritikpunkt darstellen, denn das tun die Leute durchaus, aber die Gefahr ist durchaus da, dass man sich da zu sehr durch diesen Konsum von Informationen.
Das ist, glaube ich, nicht einfach, davon fernzubleiben.
Ja. Also man muss einfach sagen, fokussieren, ausblenden. Und ich mache das mal am Beispiel Smartphone, das ist auch schon oft durchs Dorf getrieben worden. Aber da muss man einfach mal sagen, so, ich lege es jetzt mal weg und jetzt konzentriere ich mich mal auf mein Thema. Wir haben bei uns dann Teams im Einsatz, da kommt wieder eine Nachricht aufgepoppt, dann kommt wieder eine E-Mail rein. Also es ist halt auch sehr viel, unabhängig jetzt von dem, was draußen so in den Social-Media-Kanälen und so weiter passiert, einfach was dann natürlich auch in der direkten Arbeitskommunikation nochmal stattfindet. Und da sich zu fokussieren, zu sagen, ich habe jetzt mein Thema und daneben bleibe ich dran, da habe ich Ehrgeiz, da habe ich Biss. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, unabhängig von der Generation, den man in unserer Branche mitbringen muss. Das ist etwas, das erwarte ich auch von jedem Einzelnen. Auf seine unterschiedlichen Art und Weise kann man da hinkommen, aber das muss man haben, um seinen Weg in der Beratung gehen zu können.
Ja. Wir kommen so ein bisschen zum Ende. Es ist 11 Jahre her, dass du den Weg in die Beratung gefunden hast. Warum bist du immer noch da? Was ist der Kern von dem, was dich hier antreibt bei Comis?
Weil nichts mehr so ist, wie es am Anfang war. Und das finde ich auch gut, dass wir uns immer weiterentwickeln, man sich persönlich da auch entsprechend weiterentwickeln und ehrlicherweise einfach in unserer Richtung der Restrukturierung ja auch die tägliche Arbeit mit den Mandanten nie die gleiche ist. Wir haben jedes Mal andere Geschäftsmodelle, andere Herausforderungen, andere Problemursachen, andere Leute. Wir sind auch irgendwo manchmal so ein Stück weit Psychologe, weil einfach jeder irgendwie, mit dem wir sprechen, irgendwie sein eigenes kleines Päckchen zu tragen hat. Und da irgendwie das leichter zu machen, das ist irgendwie gefühlt so ein bisschen eine psychologische Komponente. Und das ist einfach total spannend mit Menschen, wie mit Themen, wie mit Zahlen, jeden Tag immer wieder neue Herausforderungen zu haben. Und deswegen kann ich mir das auch vorstellen, dass es weiterhin so spannend bleibt.
Wenn du nochmal neu anfangen könntest, was würdest du anders machen und was würdest du wieder genauso machen?
Ich würde genauso mich nicht ständig fragen, was kann ich anders machen? Denn ich finde,
sehr clevere Antwort.
Antwortet, zu der möchte ich wirklich gar nicht so viel sagen, weil ich das nicht gut finde, mal zurückzuschauen und zu sagen, hätte ich mal und man müsste was anders machen. Ich finde es gut, mit einem offenen Visier durchs Leben und damit auch durch die Karriere, durch den Arbeitsalltag zu gehen und nicht alles planen zu können. Natürlich brauche ich Leitplanken, ich brauche eine Idee, ich brauche eine Strategie, aber ich für mich bin einfach nicht der Mensch, der sagt, in 3 Wochen weiß ich schon, was ich am Donnerstag um 17 Uhr, welches Telefonat ich dann mit welchem Kunden führe. Das wird sich entwickeln und ich weiß schon gar nicht, was in 2 Jahren im November 2022 dann ist, was wir dann hier bei Comis machen, was wir für Projekte haben. Also mich würde schwer wundern, wenn wir nicht mehr in der Restrukturierung sind, nicht mehr in der Begleitung von Insolvenzverfahren, M&A-Projekte. Das würde mich schwer wundern. Wir planen es. Aber es ist überhaupt nicht schlimm, wenn das anders kommt. Von daher offenes Visier und einfach auch Mut haben, auch loszulaufen.
Das heißt, das würdest du dir beibehalten?
Ich weiß nicht, überraschend. Das würde ich unbedingt beibehalten wollen. Das passt auch wieder dazu, dass du gesagt hast, ich habe meine Karriere nicht am Reißbrett geplant. Das war auch so. Also ich bin einfach von naturell nicht der Mensch, der heute weiß, wie es in 10 Jahren ist. Ich habe eine Vermutung und ich habe ein Ziel. Wenn das nicht so kommt, ist das überhaupt nicht schlimm. Dann ist es anders gekommen und das ist mindestens genauso gut.
Konrad, das war wie erwartet kurzweilig mit dir. Danke für unser Gespräch.
Gerne. Danke für die tollen Fragen, Christian.
Beyond Shift Happens ist eine Northern-Tech-Produktion. Northern-Techs intuitive Softwarelösung Falcon hilft Ihnen dabei, Ihre Transformations- und Strategieprojekte stressfrei und erfolgreich umzusetzen. Mehr zu Beyond Shift Happens und Falcon finden Sie auf northerntech.com und auf LinkedIn.